Himmlischer Vater, immer wieder brauchen wir ein offenes Herz für dein Wort und auch ein Wort von dir für unser Herz. Darum bitten wir dich jetzt. Amen. Ich weiß nicht, was Sie oder was ihr dabei gedacht habt, als ihr gelesen habt, die Überschrift Christsein eine Provokation. Ich bin sicher, Martin hätte so einen Titel nie gewählt, in seiner Zurückhaltung als Gentleman. Überlegt bitte einen Augenblick. Was denkt ihr, wenn ihr das Wort Provokation hört? Verbindet ihr das Wort mit angenehm oder mit etwas unangenehm? Möchtet ihr gerne provoziert werden oder geht ihr einer Provokation nach Möglichkeit aus dem Weg? Heute hat dieses Wort Provokation, das aus dem Lateinischen kommt, Vokale hervor oder hervorrufen, weitgehend folgende Bedeutung. Wenn jemand einem anderen etwas zumutet, das er als unerträglich oder beleidigend empfinden wird, dann nennen wir das Provokation. Das heißt, man sieht sich zu Gegenmaßnahmen herausgefordert. Provokation hat also heute mehr mit einer feindlichen Gesinnung zu tun. Man kann das Wort aber auch ganz anders, nämlich positiv verwenden. Und dies möchte ich mit euch in dieser kommenden Besinnung tun. Ich wünsche, dass ihr mein Thema und dieses Wort Provokation so versteht. Ein Christ ist ein Mensch, der hervorgerufen wurde aus dem Tod und hineingerufen ist in ein völlig neues Leben. Christen sind nicht Leute, die sich etwas Frommes vormachen, sondern denen die Chance gegeben wurde, in eine völlig neue Lage einzutreten. Christen sind Menschen, die es zulassen, dass sie provoziert, dass sie, das heißt, herausgerufen werden. Sie sagen Ja zu einer Herausforderung, sie wagen es, einem Rufer zu folgen, den sie nicht sehen, der aber wirklicher ist als alle Rufer, die man sonst in der Welt sehen kann. Die Provokation des Christen heißt Jesus Christus. Und darüber möchte ich mit euch heute Nachmittag nachdenken. Um gleich vorweg zu sagen, für feige Leute ist das nichts. Sie lassen sich weder hier noch woanders provozieren. Feige Menschen werden darin erkannt, dass sie jeder Provokation die Spitze abbrechen, um auf keinen Fall in Schwierigkeiten zu kommen. Solche Leute werden eher 5 Stunden herumdiskutieren, als zum Beispiel 5 Minuten den Gedanken zu ertragen, dass am Anfang eines Christenlebens ein handfestes Wagnis steht. Das Wagnis, sich herausfordern zu lassen, ist unserem verweichlichten Jahrhundert schon im Ansatz verdächtig. Darum fällt dieses Wort in unserer Sprache fast ganz aus. Man will auf jeden Fall und um jeden Preis Sicherheit und immer wieder Sicherheit. Darum wird dieses Wort auch dauernd beschworen, denn risikolose Unternehmungen sind ganz nach dem Geschmack einer verzerrten Generation. Es ist also kaum zu erwarten, dass in diesen kommenden 30 Minuten jemand bereit ist, so umzudenken, dass man ihm eine harte Herausforderung zumuten kann. Sollte aber jemand unter uns sein, der die ganze Hohlheit und Langeweile eines sicheren Lebens hat, der bereite sich auf eine hinreißende Provokation vor. Ich möchte zu Anfang einen kurzen Abschnitt aus dem Neuen Testament lesen, nur 2 Sätze. In einem einzigen Vers ist hier die Geschichte der Provokation zum Leben beschrieben. Matthäus Evangelium, Kapitel 9, Vers 9 steht folgender Satz. Da als Jesus aus dem Ort ging, sah er einen Menschen im Zollhaus sitzen, der hieß Matthäus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Ich habe unsere Besinnung in zwei Teile gegliedert. Erstens der Ruf, zweitens die Entscheidung und drittens die große Frage. Da sitzt also ein Mann in seiner Zollbude. Man muss wissen, was das zur Zeit der römischen Besatzung damals bedeutete. Die römischen Truppen zogen Zollgebühren ein und jeder Handel und Wandel ging durch dieses Steuereinzugsverfahren. Dazu brauchten die Römer Leute, die bereit waren, in ihrem Auftrag die Gelder einzuziehen. Und für jeden ehrbaren Juden war dies eine schändliche Beschäftigung. Zöllner galten als Verräter. Dazu kam, dass der Zöllner auf die Abgaben noch einige Prozente draufschlagen konnte, sodass er selbst noch ganz gut bzw. sehr gut davon leben konnte. Die Zöllner galten nicht nur als Verräter, sondern waren in den Augen der anderen Juden auch Betrüger. Man hat diesen Berufsstand mit tiefster Beachtung und Hass entgegenbringen können. Aus der Synagoge waren sie ausgeschlossen und im gesellschaftlichen Verkehr wurden sie geschnitten. Und genau auf diesen Mann geht Jesus, der Sohn Gottes, zu. Er geht auf diesen Verräter und Betrüger zu. Er geht nicht an dieser Verlogenheit und dem Abgrund von Geiz vorbei. Er geht darauf zu. Er sagt diesem Mann, der nur sich in sein Geld kennt, in einem einzigen Satz, folge mir. Auf Deutsch heißt das, komm mit mir. Sei mein Freund, begleite mich und ich will dich begleiten. Teile du mein Leben mit mir, dein Leben mit mir, und ich will mein Leben mit dir teilen. Halt mir das bitte fest. Das sagt er nicht einem jungen, unbescholtenen Mann aus See. Er ruft nicht einen Theologen. Er meint in diesem Augenblick keinen frommen und gottesfürchtigen Menschen. Nein, er meint Matthäus. Er meint ihn wirklich. Und es ist kein Versehen. Ich sehe die Pharisäer. Das waren wirklich fromme Menschen. Ich sehe die Leute sprachlos stehen bleiben, dann schütteln sie die Köpfe. Nein, das kann er doch nicht im Herzen gemeint haben. Sie gehen auf ihn zu und sie bedrängen ihn. Herr, weißt du nicht, wer dieses ist, der Matthäus? Doch, ich weiß. Eben drum. Ein anderer kommt auf ihn zu und stellt den nüchtern fest, du, Jesus von Nazareth und dieser Matthäus, ihr passt doch gar nicht zusammen. Das geht doch nicht. Was sollen denn die Leute denken? Wo bleiben denn Grenzen zwischen Gut und Böse? Dann sehe ich meinen Herrn an, wie er auf Matthäus schaut, so wie er immer auf gestrandete und zerrissene Leute geschaut hat. Doch, wir gehören zusammen. Dieser Matthäus und ich. So geschieht Provokation von Jesus. Wo eine Welt sich mit Anstand abwendet, da wendet er sich in ganzer Hingabe zu. Wo alle anderen uns aufgeben, da sieht er eine Aufgabe anzufangen. Wo die Frömmigkeit mit Recht sagt Nein, da sagt der gekreuzigte Heiland Ja. Wo ein Mensch an seinen Egoismus zugrunde gehen muss. Und müssen wir nicht alle an unseren Egoismus zugrunde gehen? Da liegt der Sohn Gottes tiefer, als unser Abgrund sein kann. Das ist die Provokation der Liebe Gottes. Ich möchte in diesem Augenblick mit euch zum Hügel Golgatha gehen. Dort können wir lernen, was die Herausforderung des Heils ist. Was wir dort auf dem Hinrichtungsplatz vor den Toren Jerusalems zu sehen bekommen, ist nicht schön. Die Ästheten unter uns werden sich angewidert abwenden. Die Intellektuellen werden nur schwerlich tiefsinnig werden. Und die religiösen Vielversprecher werden dir nichts mehr zu bieten haben. Und die Sozialrevolutionäre werden bestimmt nicht einzuzeigen sein. Die Jugend, die sucht das Leben hier auch nicht. Denn hier wird nicht gelebt. Hier wird nur gestorben. Falls man dieses verendende Kreuz überhaupt noch Sterben nennen kann. Aber wenn wir etwas von den Herausforderungen Gottes begreifen wollen, dann dürfen wir uns nicht mit moralischen Kapriolen aufhalten. Es ist schwer zu begreifen und unsere Generation bäumt sich genauso gegen die Wahrheit auf, wie alle Jahrhunderte es getan haben. Aber es muss ja gesagt sein, der ewige, lebendige Gott, zu dem wir im tiefsten alle schreien, nach dem alle unsere Sehnsucht verlangt, dieser Gott fordert uns heraus am Kreuz vom Golgatha. Er ruft uns, nicht den großartigen Domen, auch nicht den geräuschvollen Wissenschaftlichkeiten, nicht den begeisternden Evangelisationen und nicht in der Schönheit der Natur. Das kann er alles auch, aber das ist nicht so sein Stil. Dies ist das Geheimnis von Golgatha. Der Sohn des ewigen Gottes stirbt, damit eine verlorene Menschheit leben kann. Von diesem Platz wird eine Botschaft in die Welt gehen, die alle anderen Botschaften in den Schatten stellt. Gott hat sich herabgelassen in die Tiefe des menschlichen Lebens, in das tausendfältige Leid, in die ungezählten Tränen und in den Jammer nie gesehener Schuld, um dir und mir nahe zu sein. Seit dem Kommen Jesu muss keiner mehr sagen, ich bin vergessen worden oder keiner versteht mich. Und seit dem Tod am Kreuz muss keiner mehr in seiner Schuld und in seinem Elend verzweifeln. Bei dem Sterben Jesu soll es jeder wissen. Du und ich, wir sind von Gott gewollt. Und Golgatha heißt, ich, der Vater, will auf meine Menschen nicht verzichten. Ich will nicht Ewigkeit halten ohne euch. So geht der Sohn Gottes zugrunde, an unserem Abgrund. Und so wird er zur Brücke, damit wir Gott finden können und Gott uns. Es gibt kein Leben aus den Kräften Gottes an dem Tod von Jesus vorbei. Und hier liegt das Ärgernis für eine so kluge und selbstgerechte Welt. Man will gültiges und großartiges Leben ohne den Mann von Golgatha. Man will Frieden für sich mit anderen, aber man will ihn ohne die Macht des Erlösers. Und das geht nicht. Wer es nicht zulässt, sich von Jesus herausfordern zu lassen, der bleibt bei sich und wird ein Leben lang einsam bleiben. Wer es aber macht, dem wird geschenkt, was alle Weisheit der Griechen und der ganzen Welt nicht ahnen kann. Er wird leben aus der Kraft Gottes. Und zu diesem Leben wird Matthäus herausgerufen. Zu einem Leben in der Verbindung mit dem Sohn Gottes. Und zu diesem Leben werden wir alle gerufen. Zu weniger nicht. Zweitens, die Entscheidung. In dem Augenblick des Anrufs war für Matthäus eine völlig neue Lage eingetreten. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Bleibt er in seiner Zollbude, dann bleibt er ein Gerufener, der seinen Ruf verloren hat. Und den müsste man eigentlich einen Verrufenen nennen. Die andere Möglichkeit ist, aufzustehen und mitzugehen. Und die Schwierigkeit besteht nun darin, dass man immer nur einen Weg gehen kann. Wenn man den einen geht, dann kann man den anderen nicht gehen. Man entscheidet sich also mit dem einen Weg zur gleichen Zeit gegen den anderen. Ein Mensch kann niemals zwei Wege auf einmal gehen. Wer sagt nun aber, welches der richtige und welches der falsche Weg ist? Und diese Frage müssen wir etwas gründlicher behandeln. Gibt es eine dritte Möglichkeit? In diesem Fall nicht. Eine dritte Möglichkeit ist nicht erlaubt. Entweder geht Matthäus mit, oder er bleibt in seinen Zeugen besitzen. Er weiß, wähle ich den der Nachfolge, dann stehe ich gegen das Leben als Zöllner. Bleibe ich Zöllner, dann lehne ich den Weg mit Christus ab. Die eine wie die andere Entscheidung ist eindeutig. Bevor wir weiter darüber nachdenken, noch eine Bemerkung. Es gehört mit zu dem Entsetzlichsten, wenn Leute in der Kirche sitzen und sich Gedanken über die Predigt und den Prediger machen, anstatt Ja oder Nein zu Christus zu sagen. Dieser Mann hätte da sitzen können und sagen, das hat er aber schön gesagt. Er hätte auch sagen können, was für eine sanfte Stimme er hat. Aber er hätte auch sagen können, nee, was es nicht alles gibt. Natürlich ist das alles möglich. Nur lasst es uns dann auch so nennen, wie es wirklich ist. Und zwar, dass man sagt, ich lasse mich nicht provozieren. Ich lasse mich nicht herausfordern. Ich lasse mich nicht aus einem Leben rufen, das ich bisher gelebt habe. Ich denke ja nicht daran. Wenn das deine Antwort ist, dann bitte ich dich. Häng dir ein Schild um den Hals und schreib drauf, ich will nicht anders. Ich will diesen Herrn nicht. Ich will mein eigenes Leben führen, und zwar bis ich daran sterbe. Nur habe den Mut, die Sache beim Namen zu nennen. Es gibt immer wieder Leute, die eiern dann um diese Frage herum und geben vor, ich kann das nicht glauben. Wobei, wenn man ehrlich ist, sind drei Gründe meistens mit dabei. Erstens Unwissenheit, zweitens Stolz und drittens auch noch moralische Schwierigkeiten. Einer dieser Punkte ist immer irgendwo im Hintergrund, wenn man ehrlich ist. Jesus geht auf jeden Fall nach dem Ruf weiter. Der Mann sitzt da und hat nun die andere Möglichkeit, aufzustehen und ihm nachzufolgen. Und Sie wissen, ihr wisst, was immer auf eine Provokation folgt. Immer die Reaktion, das Reagieren. Dieser Mann, der Zöllner Matthäus, hätte ja auch mal Zöllner werden können. Vielleicht sogar Finanzminister von Palästina. Aber eines hätte er nie gekonnt. Er hätte niemals ohne Jesus Christus das Leben kennengelernt, das man nur mit ihm kennenlernen kann. Er hätte niemals die Energie Gottes in seinem Leben erfahren, wenn er nicht in diesem Augenblick gefolgt wäre, aufgestanden und hinter Jesus hergelaufen. Für Skeptiker unter uns möchte ich noch dazu setzen, es ist nicht wahr, dass Jesus erst ein Wunder tut. Und fragt, na Matthäus, was sagst du jetzt dazu? Und es ist einfach nicht wahr, dass er erst ein paar Tote aufstehen lässt und dann sagt, na Leute, kommt ihr jetzt endlich in die Gänge? Sondern es ist immer so, dass Jesus Christus die zurückhaltende Art wählt. Er fragt einen Menschen ganz persönlich, im Gewissen, in Gedanken, in Empfindungen, in ganz bestimmten Begegnungen. Er meldet sich an und sagt zu einem Menschen, ich meine dich. So dass der Mensch nichts anderes hat, als nur dieses eine Wort und antworten kann. Lass mich in Ruhe. Ich bin ja nicht gegen die Bibel. Ich gehe ja auch manchmal sonntags zur Kirche. Aber nur verlange ich von mir, dass ich auf diese Stimme alles aufgebe. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man aufsteht und sagt, ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich mache mit. Ich weiß zwar nicht, was dieser Jesus alles kann und will, aber ich schließe mich ihm an. Auch wenn ich nicht weiß, was im kommenden Jahr auf mich zukommen wird und was er aus mir machen will. Aber ich will mich ihm anvertrauen. Ich will mich ihm ich will mich an ihn binden. Der Matthäus lässt sich rufen. Er steht auf und geht durch die kleine Tür zum seines Zollhauses. Das Geld bleibt liegen, die Erinnerungen werden verschwinden nach und nach. Und vor ihm liegt ein Weg. Sicherheit hat er nicht. Wenigstens nicht menschlicher Art. Die einzige Sicherheit, die er hat, ist Jesus. Die Zukunft liegt bei diesem Herrn. Alles, was nun geschieht, geschieht in der Verantwortung, die Jesus übernommen hat. Wisst ihr, dass ein Christ nicht mehr sagen kann, meine Zukunft liegt im Dunkeln? Er kann nur sagen, meine Zukunft liegt in der Macht Jesu. Er weiß, alles, was an mich herankommt, das muss zuerst am Herrn vorbei. Auch Corona. Ich meine nicht, dass da jetzt niemand denkt, es ist mir egal, was die Vorschriften sagen. Ich bin Christ, ich brauche das alles nicht, die Vorsichtsmaßnahmen. Nein, nein. Das alles gehört dazu. Das sind ja vernünftige, größtenteils vernünftige Regeln. Aber die letzte Instanz ist nicht Corona, sondern der Herr. Aber jetzt kommt das Interessante. Diese Erfahrung, diese Gewissheit, bekommt man nicht durch intensives und gründliches Nachdenken aus der Distanz, sondern es geschieht nur in dem existenziellen Wagnis eines Menschen, wenn er sich der Person Jesu anvertraut. Matthäus hätte nichts von Jesus gehabt, wenn er nicht mitgegangen wäre. Wir haben nur so weit etwas von diesem Herrn, soweit wir uns mit ihm persönlich einlassen. Zuerst fällt ein Mensch die willentliche Entscheidung, ich will diesem Buch folgen. Ich will mich mit diesem Jesus einlassen. Und erst danach folgt die Lösung der Lebensfragen. Wer den Preis des persönlichen Engagements nicht zahlen will, dem habe ich dann auch nichts mehr zu sagen. Er bleibt allein, nicht weil er allein bleiben muss, sondern weil er es nicht anders wollte. Und dann komme ich zum nächsten Gedanken. Drittens, die große Frage. Um uns arbeiten und amüsieren sich Tausende. Aber machen wir uns nichts vor. In ihren stillen Augenblicken müssen sie bekennen, wir haben das Leben versucht ohne Heiland. Doch der Versuch ist gescheitert. Die Frage nach Heil, nach Schuld und Tod, nach Sinn und Erfüllung sind ungelöst geblieben. Der große Denker des Unglaubens, Friedrich Nietzsche, der ja hier in der Nähe geboren ist, hat den Zustand einmal ungeheuer scharf und präzise so ausgedrückt. Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nie mehr Halt. Ich bin zur höchsten Wanderschaft verflucht, dem Vogel gleich, der stets nach kälterem Himmel ruft, wie dem, der keine Heimat hat. Die Welt ohne Erlöser ist eine Welt ohne Heimat, ohne Zukunft, ohne Freude auf Geborgenheit. Man kann in der Welt eine Menge tun, aber die Heimat bringt ihr nicht. Man kann die Menschen beschäftigen bis zur Besinnungslosigkeit. Aber die Geborgenheit, die bringt man ihr nicht. Wir können unser Leben gestalten auf ganz verschiedene Weise. Hingabe im Sport, Kunst, Wissenschaft, dann die Familie und so weiter. Ich habe großen Respekt vor diesen Leuten, große Sachen vollbringen. So kann man sein Leben verschieden gestalten. Aber füllen können wir es nicht. Man kann die Menschen auffordern, mehr und immer noch mehr zu tun und zu lieben und zu helfen. Man kann den Menschen von einer Verantwortung in die andere treiben, aber ihm einen Ruhestand verschaffen, in der er ohne Forderung gelebt wird. Das bekommen wir nicht hin. Wir können den Tod bedenken und umschreiben, ihn verharmlosen oder lächerlich machen, aber den Angstschweiß von der Tod, des Todes von der Stirn zu wischen, das lösende Wort von der Heimat zu sagen, dazu reicht menschlicher Geist nicht aus. Alles Rennen und Laufen nach Erfolg, nach Ehre, nach Geld, nach Geborgenheit ist immer und immer wieder bestimmt von der Suche nach dem Gültigen. Etwas, das Bestand hat und mir nicht morgen schon wieder durch die Finger gleitet. Dieses verlangte Suchen nennen wir in unserer Sprache Sehnsucht. Und das ist die Suche nach Gott. Alle Sehnsucht meint Ewigkeit. Wie sagte da Faust bei Schiller, bei Goethe, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Nicht wahr? Schöne Augenblicke müssen wir gerne festhalten, dass sie andauern. Aber sie verschwinden. Wir können sie nicht festhalten. Wir wollen die Ewigkeit haben. In verschiedenen Sachen, aber es geht nicht. Und nicht der Mensch ist klug, der viele Dinge weiß, sondern der ist klug, der die Sehnsuchtsfrage beschaut und begreift. Alles in mir verlangt nach Ewigkeit. Deshalb wollen wir nicht sterben. Deshalb wollen wir nicht, dass unser Leben zu Ende geht. Und dies ist auch wahr. Während wir suchen durchs Leben gehen, stehen die Händler der Lebenssehnsucht am Lebenswandel und bieten uns dies und das und vieles andere. Wenn du das nimmst, dann. Und wir glauben, ja, wir möchten gerne glauben, dass irgendwann und irgendwo unsere Sehnsucht gestillt wird. Endlich gültiges Leben erfahren. Endlich zu wissen, warum und wozu man auf dieser Welt ist. Aber es ist seltsam. Die Seele des Menschen lässt ihn nicht betrügen. Sie meldet dem Menschen, das, woran du jetzt dein Herz hängst, das ist zu klein. Gib es ab. Such weiter. Und während unser Verstand noch Recht behalten will und immer wieder sagt, das ist doch aber etwas, das ist doch klug und deshalb, das ist schon ein Vorteil für mich, da lässt es die Seele nicht zu, dass man sie betrügt. Und das ist wohl ein ganz großes Geheimnis unseres Lebens. In uns ist eine Distanz, die lässt nicht zu, dass wir längere Zeit einen Gottesersatz dulden. Diese Erfahrung macht jeder und diese Erfahrung ist manchmal bitter und schmerzlich. Wie heißt es in dem Lied? Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und genau hier setzt die Botschaft des Neuen Testaments ein. Und als Jesus am Ort, aus dem Ort ging, suchte er den Menschen. Sah er den Menschen im Zollhaus sitzen, er ist Matthäus. Und Jesus sagte ihm, folge mir. Bitte denkt jetzt einen kurzen Augenblick nach. Wenn es nicht so wäre, wie ich vorhin gerade geschildert habe, dass mit der Sehnsucht, glauben Sie, der Matthäus hätte sich in Bewegung gesetzt? Wohl kaum. Vielleicht hätte er gesagt, schau dich doch mal um, das hier ist doch was. Keiner hat das Recht, jemanden an sich zu binden, es sei denn, er hätte die Macht, die Gottesfrage bzw. die Macht nach dem Wesentlichen unserer Existenz eine Antwort zu geben. Und genau dieses Recht nennt sich Jesus von Nazareth. Genau diese Lösung ist er selbst. Jesus ist nicht gekommen, um ein paar Anstandsregeln loszuwerden, sondern um dieser Welt das Leben, die Lebens- und Gottesfrage zu lösen. Und darin liegt das Recht seiner Herausforderung. Jesus sagt nicht, dass er ein bisschen zum Thema Leben zu sagen hätte. Nein, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemals kommt zum Vater als zu mich, durch mich. Und jetzt höre ich so manche Zeitgenossen sagen, das ist doch aber zunächst intolerant und anmaßend. Solche Wahrheiten kann man den Menschen heute doch nicht mehr zumuten. Dann stelle ich die Frage, seit wann wird denn Wahrheit beim Volk entschieden? Seit wann ist Wahrheit, wenn sie den Leuten passt? Der Dichter Matthias Claudius hat folgendes Wort gesagt. Wer leben will, muss sich nach der Wahrheit richten. Die Wahrheit richtet sich auf jeden Fall nicht nach uns. Und zum Schluss, ich glaube nicht deshalb an die Wahrheit Jesus, weil sie mir von Jesus, weil sie mir einleuchtete, sondern ich habe ihn einmal selbst gebeten, mir die Augen zu öffnen, die Wahrheit. Und diese Bitte hat er erhört. Und plötzlich wurde die Sache einleuchtend. Gestatte mir zum Schluss noch eine Frage. Was meint ihr, was aus Matthäus geworden wäre, wenn er damals in seiner Zollbude sitzen geblieben wäre? Vielleicht wäre er Oberzöllner geworden? Vielleicht wäre er noch weiter aufgestiegen? Was aber wird aus einem Menschen, wenn der lebendige Herr ihn in seine Gewalt bekommt? Ich will das sagen. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Er hat die Macht, aus einem zerrissenen und verfehlten, egoistischen Leben einen hellen Segen zu machen. Wenn heute jemand hier ist, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, dann rate ich Folgendes. Geh hin und tu in der Stille, wozu der gegenwärtige Herr dich auffordert. Amen.